Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer Sonder-Podcast-Folge. Heute soll es nicht um Mathe gehen und es geht auch nicht um irgendwelche Meta-Inhalte zum Thema Mathematik, sondern es geht um das Thema Hochschuldidaktik. Und da habe ich einen Gast bei mir, nämlich Imke Toborg. Hallo Imke.
Hallo.
Und Imke ist hier, weil sie eine zertifizierte Fortbildung zum Thema Hochschuldidaktik gemacht hat und weil ich sehr neugierig bin, mehr darüber zu erfahren, was sie da genau gemacht hat. Da habe ich sehr viele Fragen und die werde ich jetzt einfach stellen, und zwar so, dass Sie alle, die Sie vielleicht Interesse haben, zuhören können dabei. Vielen Dank, Imke, dass du dir Zeit nimmst für diese Sonder-Podcast-Folge. Und wir steigen nochmal direkt ein. Was genau ist es denn für ein Zertifikat, das du da jetzt gemacht hast? Wie heißt das? Und wie lange hat es gedauert, alle Bestandteile für das Zertifikat abzulegen?
Also im Internet findet man das immer unter Zertifikat Hochschuldidaktik, dann halt von der Uni Halle. Aber jetzt habe ich nochmal genau geguckt und auf meinem Zertifikat drauf steht nämlich etwas ganz anderes, was ich vorher noch nie gesehen habe.
Okay.
Da heißt es, dass ich an dem Qualifikationskurs erfolgreich Lehren zur Didaktik der Lehr- und Lernprozesse an der Hochschule teilgenommen habe.
Mhm.
Also erfolgreich teilgenommen habe.
Ja, okay. Da stand jetzt Lehre oder Lehren, aber ich glaube, dass Prüfen auch Thema war, oder?
Ja, Prüfen ist auch Thema, muss nicht, kann aber.
Mhm.
Also man kann halt viel auch selber entscheiden, welche Kurse man quasi hört. Ich glaube, dazu kommen wir später vielleicht noch ein bisschen genauer.
Genau, ja.
Aber was ich jetzt vielleicht sagen sollte, ich habe ein Jahr gebraucht, also quasi zwei Semester, um das erfolgreich zu machen.
Das ist zügig, oder?
Das war relativ zügig, ja. Ich habe eine andere Kollegin, die das auch so schnell geschafft hat.
Mhm.
Man kann es aber auch in die Länge ziehen. Also ich denke mal, die meisten werden so drei Semester brauchen.
Ja, denke ich auch.
Aber es gibt halt auch Leute, von denen ich jetzt schon gehört habe, die halt einfach gesagt haben, ich mache jedes Semester ungefähr ein oder zwei Kurse und dann dauert es halt ein bisschen länger.
Mhm.
Also das ist ganz individuell, je nachdem, wie viel Zeit man gerade hat oder nicht hat.
Genau, und das hat ja auch Vor- und Nachteile, ne? Klar, man ist schnell fertig, aber wenn man es über einen längeren Zeitraum macht, hat man mehr Zeit zum Reflektieren, man kann unterwegs Dinge ausprobieren und das dann mitnehmen in die nächsten Veranstaltungen. Ich bin sicher, dass wir dazu gleich auch noch was hören.
Ja.
Du hast das also jetzt in einem Jahr gemacht, und was sind denn die verschiedenen Bausteine, die dann da vorkamen?
Ja, also wenn man sich das auf der Internetseite anguckt, sieht man erstmal, dass es eigentlich sich in drei Teile gliedert.
Mhm.
Also der erste Teil ist quasi, dass man die Basiskurse hört. Hochschuldidaktik 1 und Hochschuldidaktik 2.
Was passiert da?
Das sind erstmal formal gesehen zwei Kurse, zwei Fortbildungen, die jeweils zwei Tage dauern.
Mhm.
Also jeweils 16 sogenannte AE. Ich glaube, AE steht für Arbeitseinheiten.
Ja, glaube ich,
also,
das kenne ich.
Ja. Es sind halt 45 Minuten quasi eine Schulstunde.
Ja.
Aber man kann eigentlich sagen, es sind zwei
volle Arbeitstage.
Ja. Und wenn man diesen Kurs nicht gerade so wie ich in der Corona-Pandemie macht, dann findet das halt auch in Präsenz am Uniplatz statt.
Mhm.
Und man ist quasi dann wirklich einen ganzen Tag lang da.
Ja. Ja.
Mhm. Ja, also in diesen Grundkursen lernt man quasi erstmal, worum geht es eigentlich in der Hochschuldidaktik. Also so, was sind, man lernt auch die ersten Begriffe kennen, damit eigentlich man weiß, worüber man spricht.
Ja.
Und also für mich ist sozusagen das, was am meisten dabei rübergekommen ist, ist Aktivierung. Das ist sozusagen gerade, ich weiß nicht, ob es gerade modern ist in der Hochschuldidaktik oder ob das eigentlich schon seit 20 Jahren irgendwie das A und O da ist und die halt versuchen, das mal an die Hochschulen zu bringen. Also, dass man dafür sorgt, dass die Studierenden nicht einfach nur die ganze Zeit sozusagen beschallert werden, sondern halt selber aktiv werden und auch selber anfangen mitzudenken.
Ja.
Also sie müssen nicht quasi die ganze Zeit aktiv irgendwelche Sachen schreiben und rumlaufen und irgendwelche Sachen an die Tafel pinnen und so weiter. Es reicht halt einfach, dass man sie dazu bringt, mitzudenken.
Mhm.
Und das kann halt auf verschiedenste Art und Weisen passieren.
Mhm. Gut, das heißt, da hatten wir jetzt diese beiden Grundbausteine und ich vermute, dass dann auch deutlich geworden ist in der Gruppe, dass manche sich mit dem Thema vorher schon beschäftigt hatten und dann auch bestimmt manche der Wörter oder Konzepte schon kannten und andere vielleicht gar nicht, oder? War
ja,
das bei dir so?
Ja, das ist, und also häufig wurde halt auch einfach hinterfragt, ob das jetzt irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Es gibt halt irgendwie so eine komische Treppe, die da immer betrachtet wird, wo es halt darum geht, was es für verschiedene Stufen des Lernens gibt quasi, also dass man sagt, ja, ich lerne halt erstmal nur auswendig, ich kann halt dann was mit dem Begriff wirklich anfangen und ich kann halt dann diesen Begriff auch wirklich weiterentwickeln und so weiter. Und Also für mich ist es immer so im Kopf gewesen, die Verstehenstreppe, weil für mich am Ende eigentlich das Verstehen steht. Das Problem ist, dass halt irgendwie die zweite Stufe Verstehen heißt. Und also der Begriff, der dafür Verstehen verwendet wird, ist halt für mich kein Verstehen.
Das ja, genau. Halt, ich habe auch gerade sofort überlegt, ja. Was ist denn die Definition von Verstehen? Vielleicht ist unsere ja anders. Und das ist mathematikspezifisch ein sehr interessantes Thema. Aber ich habe gerade sofort an eine Sprache gedacht. Erstmal lerne ich Vokabeln, dann so ein bisschen Grammatik, damit ich Sätze formen kann. Und dann irgendwann kann ich wirklich der Sprache über tiefe Inhalte sprechen.
Ja, dann kann ich verstehen auch irgendwann, also die Sprache an sich verstehen. Und ich meine, es ist ja noch ein Unterschied, ob ich selber darauf antworten kann oder ob ich halt erstmal nur verstehe.
Stimmt, genau. Also quasi passiver und aktiver Wortschatz und sowas. Ja,
genau.
Aber das ist interessant. Was war die Definition von Verstehen, die die da ab der Stufe 2 benutzt haben und die du seltsam fandst oder von der du denkst, das ist nicht unser Verstehen?
Ah, jetzt muss ich überlegen, dass ich jetzt bloß keinen Blödsinn sage, weil ich halt also Sachen, die ich selber halt nicht anbinden kann, merke ich mir dann auch einfach nicht.
Ja.
Also ich meine, das ist sowieso so ein Punkt. Man reflektiert bei diesen ganzen Kursen auf einmal sehr darüber, wie man selber lernt.
Ja,
und
ja,
dadurch halt auch, stimmt, wie die Studierenden dann vielleicht lernen könnten.
Ja, oder vielleicht auch eigene Veranstaltungen, in denen man saß. Ich wette, man stellt das alles dann nochmal so auf den Prüfstand. Und hey, wenn da jetzt irgendwas nicht hundertprozentig ist, dann kriege ich halt wütende Zuschriften. Das ist völlig in Ordnung.
Also Verstehen war da halt irgendwie nur ein, ich kann halt den Begriff, also für mich wäre es vielleicht ein Begreifen. Ich habe diesen Begriff da und kann ihn halt in den ersten Sachen anwenden oder ich könnte ihn in eigenen Worten wiedergeben, was es bedeutet.
Okay, das ist ja gar nicht schlecht. Also so ein bisschen wie, ich frage in der Prüfung nach einer Definition und wenn dann was auswendig gelernt ist, kommt, bitte ich darum, das nach meinen eigenen Worten zu formulieren.
Ja, genau. Also die erste Stufe, vielleicht ist es einer mathematischen Definition gar nicht so, so falsch, das Ganze zu verstehen.
Ja, vielleicht.
Weil, oder das Ganze nachzuvollziehen.
Ja.
Weil es halt so ein ist, so erstmal kann ich die Definition halt auswendig wiedergeben, dann auf der zweiten Stufe kann ich es in eigenen Worten wiedergeben.
Genau.
Auf der dritten Stufe kenne ich dann Beispiele dafür und ich kenne auch Sachen, die das nicht erfolgen.
Mhm.
Und dann halt am Ende kann ich halt eigentlich diese Definition selber machen und auch sagen, warum sie gerade so ist, wie sie sein sollte.
Ja.
Und nicht anders.
Das heißt, dass wir vielleicht einfach nur in der Mathematik feinere Nuancierungen haben für verschiedene Grade des Verstehens. Das könnte ja sein. Und dann wurde einer dieser Grade rausgegriffen und wurde eben bei dieser Treppe benutzt. Aber ich finde dieses Wort Verstehenstreppe oder sowas, was du vorhin benutzt hast, das finde ich total passend.
Ja, also es war halt eigentlich immer nur dieses eine Wort, was mich da drin gestört hat. Und dann habe ich das jedes Mal wieder angemerkt, dass ich das jetzt nicht in Ordnung finde, dass das dieses Wort ist. Und dann wurde halt kurz darüber geredet, aber dann war es halt auch okay. Und also ich meine, wie sagten doch meine Studierenden immer, Worte sind Schall und Rauch? Ja, vielleicht.
Ah, ich bin anderer Auffassung.
Es kommt halt immer drauf an, ne?
Ja.
Also ich meine, rein theoretisch kann ich halt jetzt eine mathematische Gruppe auch anders benennen.
Ja,
und
klar.
Trotzdem ist die Definition das Wichtige und nicht das Wort an sich.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, mit diesem Wort Schall und Rauch gemeint.
Genau, es könnten andere Wörter sein, aber in dem Moment, wo sie eine Bedeutung haben, dann, genau, dann spielt das eine Rolle. Hui, jetzt sind wir direkt relativ tief eingestiegen, aber lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Ich finde es ja alles wahnsinnig spannend und merke schon, ich möchte noch viel mehr fragen. Aber können wir kurz darüber sprechen, wie du auf die Idee gekommen bist, das zu machen? Und
soll
dann auch sehr ernsthaft.
Soll ich vorher noch beenden, welche Bausteine da sind?
Ach,
wir jetzt erstmal nur über den ersten geredet.
Stimmt, wir hatten erstmal nur die Basis. Ja, okay, dann erzähl mal, was passiert im zweiten und dritten Teil?
Also es gibt dann quasi ein Kernangebot, aus dem man sich Sachen aussuchen muss und ein Wahlpflichtangebot. Und jetzt muss ich einmal mal auf meinen Spickzettel schauen. Also bei dem Kernangebot muss man sich drei Kurse aussuchen, die insgesamt dann mindestens 40 Arbeitseinheiten umfassen. Also quasi zwei Tagescourses und ein Eintageskurs. Man darf natürlich mehr machen, aber
was hast du gemacht?
Ich habe quasi Prüfung kompetenzorientiert vorbereiten und realisieren, Vorlesungen, Übungen, wie bleibt mir hängen und dann noch die Praxiswerkstatt.
Ah, ja, das klingt cool.
Ja. Okay. Also die Praxiswerkstatt ist auch so ein eintägiger Kurs, der kommt auch wirklich jedes Semester wieder. Und ich bin fast am Überlegen, ob ich da nochmal hingehe.
Ich habe auch Lust jetzt gerade,
Zumindest, wenn das von meinem Lieblingsdozenten gemacht wird.
Okay, das heißt, darüber müssen wir nochmal genauer reden, ja. Denn ich hätte vielleicht auch Lust, da mal hinzugehen. Wenn das Werkstatt heißt, dann spricht mich das immer sofort an. Was für Wahlpflichtangebote hast du dann noch gemacht?
Okay, ja, bei den Wahlpflichtkursen ist es so, dass man 5 Kurse dann hören muss und auch wieder 4 quasi zweitägige und einen eintägigen, also mindestens. Mhm. Ja, und ich habe Stimmtraining für Lehrende gemacht. Das fand ich halt sehr interessant. Mhm. Moderation von Lern-Lern-Prozessen. Mhm. Was ich unbedingt machen wollte, war Zeitmanagement für Wissenschaftlerinnen.
Ja.
Und dann habe ich eine kollegiale Praxisberatung gemacht für Lern-Lern-Situationen.
Ja, wie lief das ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
Diese kollegiale Beratung, das ist so ein bestimmtes Verfahren, wie man sich mit Kollegen quasi, wie man mit Kollegen über Probleme sprechen kann.
Ja.
Und das halt so ein bisschen formalisiert machen.
Ja, ich habe davon schon gehört und ich komme ja eher aus dem Coaching-Kontext, ja. Da wird das teilweise recht kritisch beäugt, weil da dann häufig nicht so sehr die eigenen Denkprozesse aktiviert werden, sondern es auch schnell passieren kann, dass Leute einem einfach sagen, was man machen soll. Aber das war bestimmt bei euch nicht so, oder? Oder ihr habt es zumindest kritisch reflektiert?
Ja, also es war ein Online-Kurs, den ich gemacht habe. Und es war halt, glaube ich, auch der erste Kurs, den ich gemacht habe. Das heißt, ich war da halt erstmal so, das war halt ein bisschen komisch, ich wusste halt gar nicht, was das ist. Ich habe auch nicht gewusst am Anfang, dass diese kollegiale Beratung quasi so ein Verfahren ist. Mhm. Und bin dann halt so ein bisschen überrascht gewesen, sagen wir.
Bisschen unbedarft.
Ja, ich habe halt am Anfang gedacht, ich lerne da wirklich, wie ich mit Kollegen über die Lehre reden kann und mit denen halt mich beraten kann und werde dafür so ein bisschen sensibilisiert, wie man vielleicht auch mal einen Kollegen, den man nicht so gut kennt, sagen kann, also ehrlich gesagt würde ich es besser finden, wenn du das so und so machst. Und das war es halt nicht. Also ich wurde quasi, meine Erwartungen von dem Kurs wurden halt nicht bestätigt, weil ich halt einfach unwissend da reingegangen bin. Richtig reflektiert am Ende haben wir nicht, aber wir haben am Anfang halt so ein Video gekriegt zur Einführung, wo wir uns halt darauf vorbereiten sollten. Und da wurde halt drin genannt, für welche Situation das halt sinnvoll ist und für welche nicht.
Ja.
Also das ist halt nicht für alle Situationen sinnvoll.
Wurde thematisiert, inwiefern es überhaupt angebracht ist, ungefragt Leuten Rückmeldung zu ihrer Lehre zu geben?
Ah, nee, das wurde da nicht thematisiert, weil das auch gar nicht dazu gehört. Also diese kollegiale Beratung, das ist halt wirklich so, dass dann ein Kollege halt hinkommt und zu einer Gruppe sagt, ich brauche hier mal eine Beratung.
Okay,
also und dann übernehmen die Leute halt bestimmte Rollen da drin, ja. Und das ist halt relativ formal.
Mhm,
also
ja.
Das könnte man gar nicht ungefragt machen.
Ja, verstehe. Ja, das ist aber auch eine gute Voraussetzung. Das heißt, man hat auf jeden Fall schon mal eine Person, die kommt mit einem Anliegen, die dann eben auch offen ist, dafür hoffentlich sich anzuhören, was da so kommt. Ja, das ist tatsächlich sehr spannend.
Und dann fehlte mir noch ein Kurs und den wollte ich jetzt eigentlich machen. Also eigentlich hätte ich noch ein Semester mehr gebraucht. Und naja, ich konnte mich erst nicht entscheiden, was ich dann vom Wahlangebot mache. Und dann habe ich gedacht, so, okay, ich mache jetzt das. Dann war es aber schon voll, der Kurs. Und dann ist mir aufgefallen, ja, warte mal, ich habe ja in Landau damals, an der anderen Uni, in der ich war, einmal auch an so einem Hochschuldidaktikkurs teilgenommen. Da wurden wir vom ganzen Institut quasi, haben wir uns einen Coach geholt und wurden dann quasi im Kreativlehren in der Mathematik 2 Tage lang gecoacht.
Okay.
Das war halt relativ lustig und dann habe ich einfach mal gefragt, ob ich mir das anerkennen lassen kann.
Ja.
Und das ging.
Schön. Dann war ja auch mal was Fachspezifisches dabei.
Genau.
Ansonsten klingt es so, als ob vieles dann auch für so quasi für alle Bereiche ist und dann kann das je nach Fachkultur ja auch sehr unterschiedlich stark greifen
auf jeden Fall.
Und man redet da ganz anders drüber.
Also manchmal wurden wir zusammengesetzt, dann die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften.
Und Mathematik wurde als Naturwissenschaft behandelt?
Naja, also es wurde halt gesehen, wie ist es von der Lehre her und also wenn wir lehren, ist ja Mathematik eher, glaube ich, mit einer Naturwissenschaft zu vergleichen.
Vielleicht mit den theoretischen Fächern in den Naturwissenschaften, oder?
Ja.
Vielleicht, ja. Ja, stimmt, das ist gar nicht so einfach. Da kann ich, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass da die verschiedenen Konzepte sehr unterschiedlich auf Resonanz stoßen, je nachdem, in welcher Fachkultur man lehrt.
Ja.
Dann, ja, vielen Dank und danke, dass du mich daran erinnert hast, dass die Frage noch gar nicht zu Ende beantwortet war. Wollen wir dann jetzt kurz darüber reden, wie du auf die Idee gekommen bist? Offensichtlich hattest du dir im Prinzip schon früher, denn du hast in Landau ja auch schon mal sowas gemacht. Und woher kam dann hier dieses sehr verstärkte Interesse, das so intensiv zu machen?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen kritisch zu betrachten.
Mhm.
Also das war ja jetzt mitten in der Corona-Pandemie.
Ja.
Und es kam halt politisch die Diskussion darüber, ob man eine allgemeine Impfpflicht einführen sollte oder nicht. Und ich wusste nicht, ob ich in einem Land leben will, in dem eine allgemeine Impfpflicht für sowas da ist. Besonders halt, wenn es so kritisch
betrachtet wird. Für diese bestimmte Krankheit oder generell?
Naja, also sagen wir mal so, für eine Impfung, die halt von vielen Leuten kritisch betrachtet wird, die auch, ja, wo gesagt wird immer, betont wird immer, wie wichtig es ist, dass alle Leute sich impfen lassen, aber dann trotzdem an Drittländer halt überhaupt kein Impfstoff ankommt, obwohl das halt eigentlich, wenn man das alles, also ich möchte da eigentlich gar nicht so sehr, ich möchte nicht so sehr ins Politische reingehen.
Ja.
Und dann habe ich einfach geguckt, wo könnte ich denn hingehen und habe halt gemerkt, dass in Schweden ja die Corona-Regeln halt nicht so doll sind, habe mich da halt einfach mal informiert, was es da für Stellenausschreibungen und so weiter gibt und habe halt einfach festgestellt, dass die ganz häufig so ein Hochschulzertifikat haben wollen.
Ja, das wird mehr, auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum.
Ja, ich habe das jetzt ja bei Stellenbesetzungen auch miterlebt, dass sowas halt häufig verlangt wird oder also bei Berufungskommissionen oder zumindest ein Konzept verlangt wird.
Ja,
also, genau. Dass man irgendwie an der Lehre reflektiert und die Lehre wird halt wichtiger. Und ich habe mir gedacht, ich habe halt so viel Lehre gemacht und eigentlich so viel Lehre auch, aber ich kann es jetzt nicht nachweisen, dann mache ich einfach mal diese Kurse. Und ja.
Moment, die Lehre kannst du ja schon nachweisen.
Ja,
du kannst eine Liste von Lehrveranstaltungen einreichen, was du vielleicht noch nicht so gut nachweisen konntest, war auf der Metaebene, was du reflektiert hattest oder was für Konzepte du ausprobiert hattest. Da muss man dann halt was schreiben.
Ja.
Das ist jetzt vielleicht einfacher nach einer Fortbildung. Man denkt dann eben doch nochmal anders nach. Wahrscheinlich würde dein Lehrkonzept, wenn du es jetzt schreibst, auch deutlich anders aussehen als vor 2, 3 Jahren.
Ja.
Dann bin ich gespannt, was deine Highlights waren. Hast du so 2, 3 echte Highlights für mich nach dem Motto, das war eine Sternstunde oder das hat mich überrascht oder da bin ich total begeistert raus und wollte es sofort ausprobieren?
Also die Kurse, die ich jetzt auch weiterempfehlen würde, sind dieses Vorlesung und Übung und auch das Stimmtraining. Das also waren quasi meine Highlight-Kurse. Also das mit den Vorlesungen und Übungen, das habe ich ja erst nur gewählt, weil ich dachte, das ist ja eine Sache, die ist ja jetzt mal auf die Mathematik zugeschnitten, da steht ja Übungen drin. Ja, natürlich waren es nicht die mathematischen Übungen, aber es ging quasi darum, dass man versucht halt Übungen in die Vorlesung mit einzuintegrieren.
Ah, also auch schon als Aktivierungsmaßnahme so ein Stück.
Genau, halt. Also wie kann man auch in Großveranstaltungen quasi die Studierenden aktiv werden lassen. Und die Idee fand ich einfach, also ich fand es einfach toll.
Ja.
Ich hab das jetzt ja auch schon in der Mathe B ausprobiert.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Und also es hat mir sehr gut gefallen. Das einzige Problem war halt, wenn man den Studierenden so dreimal in der Vorlesung 5 Minuten Zeit gibt, um eine Aufgabe zu lösen, dann hat man eine 15-minütige, kürzere Vorlesung und das merkt man am Ende. Also, aber was ich ja jetzt mal ausprobieren möchte, ist, da ja keiner, also so gut wie keiner mehr, die sich die Präsenzübung angeguckt hat, wo ich quasi einfach die Aufgaben vorgerechnet habe, möchte ich jetzt diese Präsenzübung quasi in die Vorlesung integrieren und einfach diese Aufgaben ein bisschen ausführlicher machen, vielleicht ein paar mehr, vielleicht auch einfach mal die wirklich länger als 5 Minuten irgendwas machen lassen.
Ja.
Und dann anstelle von der Präsenzübung einfach Videos hochladen.
Was mich jetzt noch interessieren würde, also bei mir rattert es schon, wie kann man das integrieren und wie kann man kompensieren, dass man dann da Zeit verliert? Haben die Studis sich darauf eingelassen?
Ja.
Was würdest du sagen? Also gab es auch welche oder wenn ja, wie viele, die dann wirklich einfach quasi Pause gemacht haben und 5 Minuten auf ihrem Handy gespielt haben? Oder haben sich wirklich viele oder sogar alle darauf eingelassen und haben wirklich was gemacht?
Also die vorderen Reihen, die haben ja auf jeden Fall was gemacht, das konnte ich sehen. Bei den hinteren weiß ich es nicht genau, aber die meisten haben das dann doch ausprobiert. Weil das waren jetzt immer so Situationen, wir hatten halt irgendwie eine neue Definition oder so und dann sollten sie halt einmal probieren, das selber zu machen. Also anstelle, dass ich quasi das erste Beispiel vorrechne, sollten die halt einfach dann das Beispiel mal selber machen.
Direkt ein Detail dazu. Warum hast du entschieden, diese Aktivierung vor deinem ersten Beispiel einzubauen und nicht danach? Was war da der Hintergrund?
Das ist unterschiedlich gewesen.
Ach so, das also kann jetzt so als sei quasi die Regel gewesen, wenn du das eingebaut hast, dann so.
Nee, das
Denn
war
ich kann
einfach,
mir beides vorstellen.
Ja,
ich überlege gerade, was die Vor- und Nachteile sind.
Das war halt einfach nur Eine Möglichkeit. Also ja. Der Vorteil daran ist, dass die halt selber auch einmal sehen, bin ich in der Lage, Definitionen zu lesen. Mhm. Ich finde, das ist im ersten Semester ja auch eine gute Rückmeldung.
Ja, total.
Das zu wissen, so habe ich das jetzt verstanden.
Ja, also kann ich sinnerfassend mathematisch lesen quasi.
Ja. Ja. Also ich meine, manchmal haben wir halt auch einfach so Ankreuz. Also ich habe denen die Aufgaben, die Antworten vorgegeben und dann ging es einfach nur noch mit Abstimmung. Mhm. Also ich meine, es wurde halt immer empfohlen, dass man sowas dann auch noch mit Online-Tools machen kann.
Ja, da kenne ich inzwischen auch ein paar, die ganz cool sind. Also, aber das ist gleich mehr Aufwand.
Ich meine, bei uns gibt es ja auch das Elias Liveboats. Das ist sozusagen dann gleich im StudIP integriert. Das ist eigentlich, die Server liegen halt alle... Also die Daten liegen halt alle bei uns, das ist mir immer, sowas ist mir immer irgendwie wichtig. Mhm. Es ist auch anonym und so weiter, aber trotzdem ist es sehr aufwendig und es dauert halt nochmal extra, bis sich dann jeder da eingeloggt hat.
Ja.
Und als Mensch, der ein Smartphone hat, was ja auch irgendwie mit keiner der neueren Apps funktioniert, bin ich ja auch immer eigentlich für Alternativen. Ja. Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass wenn ich halt abstimmen lassen habe, dass dann Leute sich irgendwie nicht wirklich getraut haben. Und ich meine, ja gut, wenn sich dann jemand nicht traut und einfach guckt, wie die anderen Ergebnisse sind, ist das ja... ja also ich meine, wenn sich genügend Leute melden und dann merkt halt jemand, okay, ich habe jetzt das Falsche gedacht, dann ist es ja auch eine Rückmeldung.
Ja, genau, denke ich auch. Öffentlich Fehler zu machen kann für alle auf jeden Fall eine gute Erfahrung sein, dass der Mann was lernt.
Ja, ich meine auch, wenn die halt die Fehler nicht öffentlich machen. Wenn sie halt einfach so sagen, so, ich weiß eigentlich nicht, wie es geht, ich melde mich jetzt auch nicht, ich tendiere dazu, ist ja egal.
Ja. Ja, beziehungsweise die sind erwachsen und sehen dann ja selber, okay, wie gehe ich damit um, traue ich mich nicht und wenn nicht, warum nicht? Man kann ja auch hoffen, dass das nochmal einen Reflexionsprozess in Gang setzt. Gab es Veranstaltungen, die du nicht so hilfreich fandst?
Darf ich noch einmal vorher über das Stimmtraining reden?
Oh ja, klar.
Das Stimmtraining, das war nämlich sehr lustig, weil ich erst extrem skeptisch dem gegenüber war, denn das war eine Online-Veranstaltung. Hm. Und ich habe gedacht, okay, wie soll das jetzt gehen? Stimmtraining mit mehreren Leuten zusammen in einer Online-Veranstaltung. Ja, ich muss mich vielleicht dann auch noch bei unserer Sekretärin entschuldigen, die halt im Büro neben mir saß, während ich dieses Stimmtraining gemacht habe. Aber es endete halt wirklich darin, dass jeder dann in seinem eigenen Büro saß und irgendwelche komischen Übungen gemacht hat. In gewisser Hinsicht war es lustig, weil ich glaube, bei manchen Sachen war ich dann hemmungsloser, weil ich halt die Leute nicht direkt angeguckt habe, sondern das erstmal für mich machen konnte.
Ja.
Und zumindest das Gefühl hatte, mich hört keiner, weil die Tür ja zu ist. Aber das Lustige war halt, das war eine Kursleiterin, das war, glaube ich, eher eine Künstlerin als eine Wissenschaftlerin. Sie hat halt, also und das, ich fand es genial, ich habe mit einem Kollegen geredet, der fand es halt auch genial. Ich habe mit anderen Leuten später nochmal geredet, die fanden das ganz schrecklich aus anderen Wissenschaften.
Aha.
Die war halt absolut unkoordiniert. Also erstmal fing die ganze Fortbildung eine Viertelstunde später an. Ich glaube, weil sie es nicht geschafft hat, sich richtig einzuloggen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist sie auch einfach später gekommen, weil sie noch vorher was anderes zu tun hatte. Dann wollte sie immer so einen Plan machen, wenn wir eine Pause machen. Und das hat sich dann halt auch immer verschoben. Und ja, es war halt so ein bisschen chaotisch. Aber man musste sich halt darauf einlassen und sagen, so ja, ist halt Kunst. Und
Nicht, dass das nicht auch bei WissenschaftlerInnen so passieren könnte.
Also, aber wenn sie halt versucht hat, da was Didaktisches noch mit einzubauen, das war immer eher so, dass man gedacht hat, so, naja, glaube ich jetzt nicht. Aber die konnte halt, obwohl das online war, halt extrem Dinge da raushören, wenn man was gesagt hat. Ja. Und das war super interessant und auch also wirklich hilfreich, würde ich sagen.
Ja. Ja, ich habe selbst ja auch schon viel Stimmtraining gemacht und ich bin immer wieder beeindruckt und auch begeistert, was für unterschiedliche Facetten kommen, je nachdem, ob die Leute aus dem Gesang kommen oder aus der Stimmbildung, aus den Sprechwissenschaften. Es ist so spannend, was passiert, wenn wir unsere Stimme benutzen. Ich habe da auch schon wahnsinnig viel gelernt. Was hast du mitgenommen in deinen Alltag? Inwiefern sprichst du jetzt anders als vorher?
Also ich mache manchmal so ein bisschen Aufwärmübungen vor der Vorlesung. Ich versuche noch ein bisschen klarer zu sprechen. Ich weiß ja, dass ich manchmal so Dinge verschlucke. Also auch gerade am Anfang von einem Satz.
Aha, warum?
weiß ich nicht. Das ist also, wir mussten halt alle so ein Mini-Video vorbereiten, wo wir halt einmal kurz irgendwie einen Vortrag halten oder Lehre machen. Mhm. Und ich hatte ja meine Vorlesungsvideos, also habe ich einfach hier die ersten 5 Minuten von meiner ersten Vorlesung genommen. Und ich meine, das war ja sowieso lustig, weil dann halt alle meinten, oh, Tafelvorlesung, okay. Aber dann, was? Also, du machst das ja überhaupt nicht dröge und langweilig, sondern das ist ja, die waren halt irgendwie begeistert davon, dass man eine Tafelvorlesung machen kann, ohne die ganze Zeit an die Tafel zu gucken und an die Tafel zu schreiben. Aber die Hinweise, die ich da gekriegt habe, war halt, dass ich gerade beim Ansetzen irgendwie noch besser sein kann.
Ja.
Ich meine, es war natürlich die erste Vorlesung von der Mathe B mit einer neuen Lerngruppe, da war ich halt auch aufgeregt. Ja. Das merkt man noch bei den
Videos. Da verändert sich die Stimme, auch die Atmung und so, die ganze Körpersprache. Kannst du jetzt selbst auf solche Dinge besser achten, jetzt wo du einmal dafür sensibilisiert wurdest?
Ich bin gespannt. Also ich werde ja jetzt die nächste große Vorlesung erst im nächsten Semester halten. Mhm. Also das war gegen Ende vom... jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann der Kurs war, aber ich glaube, so viele Vorlesungen gab es danach gar nicht mehr, wenn überhaupt. Vielleicht war es auch in der Semesterpause, ich habe es vergessen.
Ja.
Ich bin sehr gespannt darauf, wie das jetzt in der nächsten Vorlesung wird. Also halt gerade bei so Großveranstaltungen. Mhm. In der Übung ist es ja...
Was ich interessant fand, war, wie sehr man auch im Alltag beim Sprechen diese Dinge integrieren kann, damit die Stimme auch da eben nicht so schnell ermüdet und man ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen effizienter mit der Stimme umgeht.
So tief sind wir jetzt nicht da reingegangen. Es war ja halt für, wir waren halt eine ganze Gruppe, wir waren irgendwie so 10 Leute. Ich meine, es gibt jetzt einen Kurs nochmal, wo man Einzeltraining kriegen kann. Mhm. Vor einem Monat haben wir auch noch eine E-Mail gekriegt, dass da freie Plätze sind. Mhm. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich das machen will, weil das ist die gleiche Dozentin.
Mhm. Ja, klingt so, als hättet ihr euch sehr gut abgeholt. Dann lass uns jetzt mal über Veranstaltungen sprechen, falls es welche gab, die, warum auch immer, nicht so hilfreich waren. Gab es da was?
Ja, ich glaube, ich bin mir halt nicht sicher, wie viel das dem Online zu schulden ist. Also gerade wenn das halt so Veranstaltungen waren, die eher theoretisch waren. Gab es da so ein paar Sachen, die halt irgendwie dann langweilig waren online. Ich habe dann selber gemerkt, dass ich angefangen habe, E-Mails zu lesen oder irgendwas anderes. Mhm. Machen dann unsere Studis wahrscheinlich auch.
Ja, und wäre in Präsenz vielleicht nicht passiert?
Ja, genau. Wäre sicherlich nicht passiert in Präsenz, weil man guckt sich ja an. Also ich meine, da hat man jetzt auch seine Videos hauptsächlich angehabt. Ja. Ich glaube, irgendwann hatten wir auch mal die Videos aus, weil halt irgendwer Probleme mit der Verbindung hatte und da da fehlt dann auch einfach die Konzentration.
Ja, klar.
Also ich hatte auch einmal eine Dozentin, die hat nie wirklich richtig einem das Gefühl gegeben, dass sie einen anguckt. Das habe ich jetzt gemerkt, dass das auch beim Online irgendwie eine wichtige Sache ist.
Ja.
Und ich hatte da jedes Mal, wenn man eine Frage gestellt hat, das Gefühl, dass halt immer erstmal so eine Floskel kam, wie ja, das ist eine sehr interessante Frage und dann wurde irgendwie das so halb beantwortet, aber nicht richtig.
Gut, das heißt, da warst du auch von der Lehrperson dann einfach nicht so überzeugt.
Ja.
Wie bist du damit umgegangen? Wie konntest du da trotzdem noch was draus mitnehmen? Vielleicht auch auf der Metaebene? Dir sind ja diese Sachen aufgefallen.
Ja, also einmal halt auf der Metaebene, auch online muss man halt gucken, dass man die Leute anguckt. Und das ist natürlich schwieriger. Mhm. Gerade so wie ich das mache, ich habe eigentlich beim Online immer die Bildschirme, also das, was ich sehe, auf dem großen Bildschirm. Meine Kamera ist über dem Laptop, also auf dem kleinen Bildschirm. Und dann merke ich halt, okay, wenn ich jetzt was sage, muss ich eigentlich in die Kamera reingucken.
Ja, ich muss das auch immer wieder üben. Ich finde es wahnsinnig schwierig, mich darauf zu konzentrieren.
Mhm. Ja, und dann war es halt teilweise okay, ich mache das ja, um Punkte zu kriegen. Und gibt es halt auch mal, kann ja nicht jeder Kurs gut sein.
Ja,
klar. Ein bisschen müssen meine Vorurteile ja auch erfüllt werden, dass man da eh nur Dinge lernt, die man sich selber denken könnte.
Inwieweit war das so?
Also viele Dinge, die man da gehört hat, waren so Sachen, wo man sich denkt, ja, da hätte ich auch selber drauf kommen können.
Aha, bin ich vielleicht bisher nicht, aber hätte ich drauf
Ja,
kommen
hätte ich
können.
selber drauf kommen können.
Okay.
Hätte ich, ja, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, aber die Frage ist jetzt, habe ich das eigentlich wirklich immer so selber gemacht, auch wenn ich das für sinnvoll finde?
Ja.
Jetzt habe ich quasi die didaktische Rückmeldung auch noch, dass es gut ist. Also bei vielen Dingen weiß ich jetzt auch einfach, ja, das ist eine gute Sache, die du immer gemacht hast.
Und jetzt
Und ich habe
verstehst du
sie,
warum?
ja, ich habe sie eigentlich aus anderen Gründen gemacht,
Ja.
aber das hat auch noch andere Aspekte.
Ja,
Zum
ja.
Beispiel die Redeschwelle zu senken in der Übung. Wenn ich am Anfang von der Übung ein Kennenlernspiel spiele, habe ich das ja eigentlich gemacht, damit ich die Namen kennenlerne. Nee, aber das führt auch dazu, dass halt, wenn es wirklich so ein Spiel ist, wo jeder mal was sagen muss,
Ja.
dazu, dass jeder in der Übung mal was gesagt hat und dann sich vielleicht auch traut, beim nächsten Mal was zu sagen.
Ja, genau. Und man hat auch alle Stimmen mal gehört. Das ist
Ja.
nämlich für mich manchmal so ein Thema in der Vorlesung bei den Leuten, die super still sind. Deren Stimme höre ich nicht. Die sitzen dann da in der Prüfung, in der mündlichen Prüfung, und das ist das erste Mal, dass die irgendwas zu mir sagen. Das ist total seltsam. Gut, dann schaue ich mal, was ich hier noch für Fragen habe. Du hast bereits über diese Idee der Aktivierung gesprochen und dass du in deinen Vorlesungen eingebaut hast, dass die immer zwischendurch mal ein paar Minuten was machen. Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel für eine konkrete Sache, die du jetzt schon anders machst oder dir vorgenommen hast, die du mitgenommen hast aus der Fortbildung?
Also ich möchte eigentlich die Übung auch ein bisschen aktiver gestalten. Denn bei den Übungen ist ja immer so das Problem, dass halt man eigentlich auch nur die Aufgaben vorrechnet. Also,
Kann so
oder
sein, muss
die
nicht.
Studierenden das vorrechnen. Und dann werden sie halt auch nur, also auch nur quasi mit dem, was sie eigentlich schon selber erarbeitet haben, sehen das nochmal, trauen sich dann auch zum Teil nicht irgendwas zu sagen, weil das Kommilitonen sind, die vorrechnen und sie die ja nicht reinreiten wollen. Obwohl das eigentlich eine Übung ist und man da keinen reinreitet. Also da will ich das noch irgendwie schaffen, das ein bisschen aktiver zu gestalten. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie, dass man halt wirklich das schafft, mal über das Vorrechnen zu diskutieren. Ich
Ja.
meine, jetzt in der Mathe D hatten wir auch so eine größere Übung. Da habe ich dann auch mal versucht, am Anfang einfach die Leute zu aktivieren, indem wir einfach sowas wie Bingo gespielt haben. Also jeder kriegt, malt sich selber so ein 3 Kreuz 3 Sudoku auf, schreibt überall einen Begriff rein vom letzten Kapitel, wo er denkt halt, dass das sinnvoll ist. Und dann werden halt verschiedene Begriffe genannt und wer als erstes ein Bingo hat, gewinnt.
Ja. Ja, solche Spiele sind toll. Da haben wir
Ja.
ja auf den Workshops auch schon das eine oder andere entwickelt. Und ich denke auch immer mal wieder darüber nach, was davon kann man so oder so ähnlich so dauerhaft in die Lehre integrieren, um das irgendwie noch ein bisschen spielerischer zu gestalten.
Also ich habe da ein bisschen was ausprobiert, aber es war halt eine Übung für Anwender und also richtig für Anwender. Also für diejenigen, die halt so ein relativ, die halt Mathe als Pflichtkurs haben. Und
Aber relativ weit weg sind ansonsten von
ja,
Mathe, ne?
das ist
Ja.
halt, die kommen da jetzt nicht unbedingt rein, weil sie sagen, hey, ich habe jetzt eine spaßige Veranstaltung.
Ja, aber trotzdem finde ich, dass die das auch verdient haben, dass wir uns Mühe geben. Deswegen finde ich gut, dass du
Ja.
auch da dann immer mal sowas ausprobierst, einfach um mal zu gucken, was ändert sich, wie ändert sich die Stimmung. Und wir haben ja mit der Algebra, die jetzt kommt im Winter und ein Jahr später mit der linearen Algebra, hoffentlich die Möglichkeit, bei relativ großen Gruppen von Studis mal das eine oder andere auszuprobieren und zu gucken, was machen wir für Erfahrungen, wie fühlt sich das für uns an, wie mutig sind wir auch einfach mit der einen oder anderen neuen Idee und was kriegen wir von den Studis für Rückmeldungen.
Ja.
Denn klar, am Ende muss es ja auch irgendwie funktionieren. Das heißt, es reicht nicht, dass wir das gut finden. Die Studis müssen das auch gut oder sinnvoll
Ja.
finden. Es muss irgendwie durchzuhalten sein. Und da denke ich aber, haben wir einige Möglichkeiten, das auszuprobieren.
Oh ja, das finde ich auch sehr interessant, gerade mit Erstsemestern, weil häufig ist es ja so, dass man irgendwas im ersten Semester kennenlernt und wenn man dann den Kurs besteht, dann findet man das gut. Wenn dann irgendwer mit einem anderen Konzept ankommt, findet man das schlecht. Und Erstsemester kennen noch nichts anderes.
Ja, je nachdem, ne? Also wenn sie
Ja.
wirklich so richtige Erstis sind, die jetzt nicht die grundlange Vorlesung zum dritten Mal hören.
Ja.
Wir werden sehen, wir haben ja normalerweise eine bunte Mischung. Thema bunte Mischung. Jetzt haben wir, glaube ich, meine wichtigsten Fragen schon besprochen und auch noch so ein paar Kleinigkeiten drumherum, die mir dann eingefallen sind beim Zuhören. Gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben, was du noch ergänzen möchtest?
Also mir kam es wirklich stark auf den Dozenten oder die Dozentin an, ob mir der Kurs gefallen hat oder nicht. Das fand ich auch sehr überraschend. Also ich meine, so überraschend ist es vielleicht nicht. Es gab ja irgendwann mal so eine Studie, dass in Schulen halt die Lehrerpersönlichkeit mit das Wichtigste ist. Aber also das fand ich schon krass.
Hat dich überrascht, dass es dich quasi auch als Erwachsene immer noch so stark beeinflusst?
Ja. Und was ich halt auch interessant fand, ist, ich mochte hauptsächlich die Dozenten, wo andere Leute dann ausgegangen sind, gesagt haben, sie kommen gar nicht mit der Person klar.
Was war das dann, was den anderen nicht gefallen hat? Hast du da ein, zwei Beispiele?
Nee, das waren unterschiedliche Dinge. Also halt, weil ich denke mal, bei diesem Stimmtraining war es halt, dass sie das zu chaotisch fanden. Mhm. Bei einem anderen, ja, da war die Person halt sehr direkt.
Und na, das also, ist was, womit wir ganz halt, gut klarkommen,
das war, aber nicht immer. Das war in Präsenz und ich finde es halt gut, wenn man mir sagt, nee, das ist falsch.
Ja.
Und andere kommen damit halt nicht so gut klar, wenn sie es direkt ins Gesicht gesagt bekommen, das ist falsch. Aber
ja, ja, okay.
Obwohl, ich meine, mein Lieblingsdozent, der war nicht so. Also, der war, ich glaube, den mochten eigentlich alle. Aber ich meine, das war auch so ein typischer Didaktiker eigentlich, wie man sich den vorstellt. Aber
wie stellt man sich den vor?
Weiß ich nicht, so freundlich, lächelnd, immer irgendein Spiel parat, immer einen witzigen Spruch parat.
Mhm. Ja, und auch so was Durchdachtes, oder?
Ja.
Das wäre noch mein Vorurteil. Also, dass man da wirklich merkt, dass Leute sich Gedanken darüber gemacht haben, was sie wie und in welcher Reihenfolge machen und erklären.
Ja, was ich ganz gut fand, ist, der hat bei mir halt die Hochschulpraxis gemacht, bei der ich, Hochschulwerkstatt gemacht, bei der ich halt da war.
Mhm.
Die soll man auch immer am Ende eigentlich relativ machen.
Mhm.
Und ich habe davor dieses Vorlesungen und Übungen gehört, wo er auch einer der Dozenten war.
Ah, den hast du vorhin schon erwähnt, dass du den so besonders gut fandst und deswegen überlegt hast, die Werkstatt nochmal zu machen.
Ja, und dann habe ich quasi, wir sollten für die Hochschulwerkstatt halt was vorbereiten, irgendwie eine Frage, die wir haben, so woran, was könnte man machen, wo können die anderen auch noch sagen, wie man das verbessern kann, ein bisschen unsere Erfahrungen halt von den ganzen Konzepten, die wir jetzt gemacht haben, auch mit aus vorstellen.
Ja.
So.
Ja.
Und da habe ich halt dann das erwähnt, dass ich halt jetzt in einer Vorlesung halt das mit einbringe und aber halt gleichzeitig mitgesagt, dass ich dadurch halt das Gefühl habe, ich schaffe weniger.
Ja.
Und das fand er halt hochinteressant, dass ich das da halt probiert habe und da mal Feedback zu kriegen.
Ja,
und,
ja, super.
Ja, er hat mir dann den Anreiz sozusagen die Überlegung gegeben, so ob ich denn wirklich all das, was ich vorher in meiner Vorlesung gemacht habe, machen muss.
Mhm.
Oder ob ich nicht einfach irgendwas weglassen kann, wenn die halt selber sich, oder auch einfach, dass die sich das dann selber erarbeiten sollen.
Ja, oder so ganz grundsätzlich daran zu gehen, nach dem Motto, weniger ist mehr, lieber ein bisschen weniger Pflichtstoff, der aber dafür dann auch wirklich gut bearbeitet wird und wo die wirklich was mitnehmen und was sie auch verknüpfen können, anstatt die Veranstaltung immer noch voller zu packen und zu erwarten, dass sie das in der Prüfung abrufen können. Und selbst wenn sie es können, ist nicht klar, wie viel wirklich hängen geblieben ist.
Ja, das stimmt. Ja.
Das ist total schade. Insofern finde ich das grundsätzlich als Gedanken auch richtig gut. Und wenn das dann dazu führt, dass man ein bisschen mehr Freiraum hat und ein bisschen mehr aktivieren kann, umso besser. Ich genieße es mal total. Wenn ich am Ende merke, ich habe Zeit und ich kann dann nochmal so eine Art größeren Bogen spannen oder kann zwischendurch mal so Fragerunden einlegen, das feiere ich immer total. Ich freue mich dann riesig drüber und versuche inzwischen tatsächlich wirklich die Veranstaltung so zu konzipieren, dass ich weiß, dass ich diese Luft am Ende habe. Also, dass ich nie mich gehetzt fühle. Und bis auf eine Veranstaltung ist es mir jetzt, glaube ich, bei allen gelungen, das hinzukriegen. Und bei dieser einen, da werde ich mir auch noch irgendwas einfallen lassen.
Was ich auf jeden Fall interessant finde, gerade wenn man eine Vorlesung hält, ist halt diese Idee, dass man sich von vornherein eigentlich auch klar macht, was will ich eigentlich am Ende abprüfen.
Ja.
Und also ich meine, da war ich erst ein bisschen skeptisch dem gegenüber, weil ich halt so gedacht habe, naja, es gibt ja einen Unterschied zwischen dem, was ich abprüfe und dem, was die Studierenden lernen soll. Und wenn ich halt zu klar kommuniziere, was ich abprüfe, gibt es halt Studierende, die nur auf den Teil gehen und gar nicht auf das, was sie lernen sollen.
Mhm.
Aber das hindert mich ja nicht daran, mir selber das klar zu machen. Und inwieweit ich das halt dann mit denen kommuniziere, ist eine andere Sache.
Ja, und also, vielleicht muss das Ziel auch sein, diese beiden Dinge näher zusammenzubringen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, wenn ich dann gerade in so einer Veranstaltung wie Mathe B, wo halt ein paar Leute sitzen, die sagen, oh, hoffentlich schaffe ich meinen Mathekurs, und andere, vielleicht sollte ich Mathe noch im zweiten Studiengang studieren, ja. Wenn ich halt da einfach so was sage, also einfach nochmal im Zwischenton mitgebe, so hier, das ist jetzt interessant und das sollten Sie eigentlich lernen, oder wenn Sie jetzt Mathematik studieren würden, dann würden Sie halt das nochmal genauer untersuchen und besser verstehen, dann ist das halt irgendwie, einfach so eine Sache, die ich da noch mitgeben kann.
Was im Subtext meinst du, oder eine Zusatzinformation?
Ja, im Subtext, genau.
Ja, verstehe. Ja, das ist auch eine besondere Herausforderung, diese Veranstaltungen, in denen so unterschiedliche Zielgruppen sitzen, bei denen man auch einfach weiß, dass nicht nur von der Leistung her das recht stark auseinanderfällt vielleicht, so wie in vielen Vorlesungen, sondern auch was das Interesse betrifft. Das ist, glaube ich, als Lehrperson nochmal schwieriger, aber auch interessanter. Man kriegt, glaube ich, nochmal mehr Impulse für die eigene Tätigkeit.
Oder dazu kann man bestimmt auch noch eine Fortbildung machen, da gibt es garantiert auch Dinge.
Ja. Sehr interessant. Dann ist das jetzt die letzte Aufforderung, nochmal zu überlegen. Hast du noch irgendwas vergessen, was du noch anmerken möchtest?
Oh, ja, ich habe gerade auf meinen Zettel geguckt. Was natürlich auch super interessant ist, ist der Networking-Aspekt.
Oh ja.
Also man lernt halt hier an der Universität andere Lehrende kennen, aus ganz anderen Bereichen. Also man lernt auch einmal, was die halt zum Teil für andere Probleme haben.
Ja.
Dass sie halt sagen, okay, wir machen hier so ein Seminar über irgendwelche Bücher und die Studierenden kommen halt rein und haben den Text nicht gelesen. Ist halt blöd. Ist bei uns irgendwie nicht so häufig der Fall, weil halt wir nicht so lange Texte haben, die wir einfach lesen sollen.
Ja, was wäre bei uns die Analogie? Ich soll einen Seminarvortrag halten und habe das Material nicht gelesen und aus dem Vortrag zugrunde liegen soll.
Ja,
ich glaube nicht mal, das passt.
Ja, das passt nicht richtig. Vielleicht eher so, ich habe Übungen, die ich nicht abgeben sollte. Und wir wollen die einfach nur besprechen und ich habe mir die nicht angeguckt.
Stimmt. Eher sowas. Das passt, ja.
Und also ich habe jetzt auch schon mal einfach andere Leute angeschrieben, weil ich halt nochmal eine Frage hatte, so komplett was anderes, so, da müsste man ja eigentlich mal einen Biologen fragen, ja, warte mal, ich kenne doch den einen Biologen, aber der hat doch sogar sein Forschungsprojekt mal irgendwie vorgestellt, kurz als er sich vorgestellt hat, das müsste doch in die Richtung gehen, ich schreibe den mal an.
Ja.
Ja,
das ist spannend.
Und jetzt beim Tag der Lehre, ich bin ein bisschen zu spät gekommen und wer stand da vor der Tür? Eine aus meinem Kurs. Wir gehen rein, wer sitzt in der ersten, also gleich neben der Tür, eine andere aus dem Kurs und dann hatte man gleich ein paar Leute, mit denen man halt reden konnte.
Ja, das ist super. Das ist generell was ich daran schätze, dass man bei diesen Fortbildungen dann so quer durch die Uni Leute kennenlernt. Genau. Und häufig sind das ja dann auch welche, die überdurchschnittlich engagiert sind. Da kann man dann immer hoffen, dass man den verschiedenen Kontexten nochmal trifft.
Ja, das ist schön. Ich hatte mir selber gewünscht, dass es ein bisschen mehr in Präsenz ist. Aber ich habe es halt jetzt während der Corona-Zeit gemacht und da war halt ziemlich viel online. Naja, dafür kenne ich jetzt halt auch ein paar Online-Tools.
Genau, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und wie du schon gesagt hast, wenn der ein oder andere Baustein sich anbietet, dafür ihn einfach mehrmals zu machen, mit einem gewissen Abstand, mit mehr Erfahrung, dann kann der ja auch jetzt noch ein paar Mal in Präsenz gemacht werden. Ist auch spannend vielleicht zu sehen, wie läuft die Veranstaltung online, wie läuft sie in Präsenz, was ist gleich, was ist unterschiedlich.
Ja, das stimmt. Also ich bin am Überlegen, ob ich jetzt nochmal irgendwie vielleicht, wenn ich Zeit und Lust habe, so einen Kurs mitmache. Ja, ich bin jetzt insgesamt den Weiterbildungen gegenüber nicht mehr so skeptisch.
Warum warst du vorher so skeptisch?
Ich glaube, das liegt daran, weil meine allererste Weiterbildung, die ich hier an der Uni gemacht habe, zum Thema Gleichstellung, die war halt komisch.
Okay,
also das heißt, die wurde auch von Externen gemacht und die war halt... Also, da sollte man halt irgendwie... neu im Amt und eine erste Orientierung kriegen und ich hatte halt das Gefühl, dass die ganze Zeit die Leute uns gefragt haben, wie die Regelungen in Sachsen-Anhalt sind. Und wir hatten natürlich keine Ahnung, wir sind da hingekommen, weil wir das ja gerade lernen wollten. Und,
ja, das heißt, da passte deine Erwartung gar nicht dazu, was dann da passiert ist. Ja, das ist natürlich blöd, wenn man da dann gleich so eine eher schlechte Erfahrung macht und dann so eine Skepsis aufbaut. Umso besser, dass dann da jetzt gute Veranstaltungen dabei waren.
Ja.
Das freut mich und vielen, vielen Dank, dass du jetzt so viel darüber erzählt hast. Wir werden sehen, was davon wir dann auch gemeinsam bei Veranstaltungen umsetzen können. Das wird auf jeden Fall schön, da Ideen zu entwickeln. Und dann können alle Studis, die da später sitzen und unsere Ideen doof finden, die können sich ja dann bei uns melden und uns das sagen. Aber wir hoffen natürlich, dass das gut wird und dass nicht nur wir Spaß haben, sondern eben auch die Studis in den Veranstaltungen, die wir dann mit unseren Ideen erfreuen. Und das war's mit unserer Sonderfolge zum Thema Weiterbildung im Bereich der Hochschuldidaktik. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich nochmal bei Imke.
Bitte, bitte. Vielen Dank für die Einladung.
Die sich jetzt sehr viel Zeit genommen hat. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.